HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Bolzplatz, Sotschi, sie provozieren, sie schreien sich an.
Das ist ja eindeutig, das darf nicht passieren.
Sie schubsen sich.
Respektlose Jubelgesten nach Abpfiff Richtung schwedische Bank.
Eine derbe, deftige Angelegenheit.
Es ist Krieg. Können wir verlieren. Krieg.
Beispiel Schweden, wo der Spieler Jimmy Durmaz rassistische Beschimpfungen und Morddrohungen mit ansehen musste.
Das ist einfach nur furchtbar und das macht mich wirklich sauer. Sowas darf auf keinen Fall vorkommen. Das macht mich ärgerlich und vor allem traurig.
Ähnlich der Kolumbianer Sanchez. Er hatte wegen einer roten Karte Morddrohungen erhalten.
Serbien gegen Schweiz unter deutscher Leitung.
Es ist ein brisantes Duell, sportlich wie politisch.
Und dann zeigt er den albanischen Doppeladler eine politisch provokante Geste in Richtung der Serben.
Es ist Krieg.
Es folgt ein Ringkampf im Schweizer Strafraum. Felix Brüch aber lässt weiterlaufen, eine umstrittene Entscheidung.
Es ist
Krieg.
Ich würde ihn nach Den Haag schicken. Dann können sie ihm den Prozess machen, wie sie ihn uns gemacht haben.
Hörst du sie marschieren? Krieg! Ich habe Angst.
War das bei Fußball-Weltmeisterschaften schon immer so? Spieler, die auf dem Rasen Fehler machen, bekommen Morddrohungen. Zwei Funktionäre des DFB verlieren nach dem gewonnenen Spiel der deutschen Mannschaft gegen Schweden die Kontenance und provozieren die Unterlegenen mit aggressiven Gesten des Triumphs. Der Trainer der serbischen Fußballnationalmannschaft möchte den deutschen Schiedsrichter, der das Spiel gegen die Schweiz gepfiffen hat, vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag angeklagt sehen. Der Torschütze Toni Kroos vermutet nach seinem Siegestor gegen Schweden, dass sich womöglich viele Leute in Deutschland gefreut hätten, wenn die Mannschaft ausgeschieden wäre. Und er schickt dieser Bemerkung die Kampfansage hinterher: Aber so einfach machen wir es denen nicht. Die Aufzählung der Giftigkeiten aus der Vorrunde der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft lässt sich fortsetzen und sie klingt wie Hohn auf das Mantra der Ausrichter, dass Fußball Frieden stiftet zwischen den Völkern und selbstverständlich auch innerhalb der Völker. Die Liste der Giftigkeiten klingt wie Hohn auch auf die Ideologie der FIFA, dass Politik und Fußball ja gar nichts miteinander zu tun hätten, weshalb man Weltmeisterschaften selbstverständlich auch in autoritären Ländern ausrichten könne. Denn wer Tore im Netz versenkt, der schießt ja für das Wahre und Gute der großen Weltsportgemeinschaft, die angeblich nur das eine wünscht, dass der Beste siegen möge und die Besiegten dankbar vom Platz laufen, weil sie dabei sein konnten. Dieses Geschwätz aus den PR-Abteilungen von Funktionären war schon immer verlogen. Aber noch nie so wie jetzt. Denn der Fußball ist aus den Fugen geraten, seine Fans sind polarisiert wie nie zuvor und diese Polarisierung entwickelt sich in rasendem Tempo. Es ist erst 4 Monate her, es war in einer Bundestagsdebatte, als der grüne Abgeordnete Cem Özdemir das Hohelied auf die multikulturelle Vielfalt der deutschen Nationalmannschaft sang. Er tat das in einer Debatte über die AfD.
Sie verachten alles, wofür dieses Land in der ganzen Welt geachtet wird und respektiert wird. Dazu gehört beispielsweise unsere Erinnerungskultur. Dazu gehört die Vielfalt in diesem Land, auf die ich genauso stolz bin. Dazu gehören Bayern, Schwaben und dazu gehören aber auch Menschen, deren Vorfahren aus Russland kommen. Und dazu gehören Menschen, deren Vorfahren aus Anatolien kommen und jetzt genauso stolz drauf sind, Bürger dieses Landes zu sein. Und dazu gehört, das muss ich schon mal sagen, denn da fühle ich mich auch als Fußballfan persönlich angesprochen, dazu gehört unsere großartige Nationalmannschaft. Wenn Sie ehrlich sind, drücken Sie doch den Russen die Daumen und nicht unserer deutschen Nationalmannschaft. Gehen Sie es doch zu!
Das war ein Brett. Die Rede wurde im Netz 100.000-fach geteilt und angeklickt. Und damals im Februar hätte kaum jemand öffentlich bezweifelt, wie großartig diese Nationalmannschaft ist. Immerhin Weltmeister von 2014, zum 4. Mal in der Geschichte des deutschen Fußballs und deshalb verehrt von Millionen. Aber dann kam das erste Spiel gegen Mexiko, es wurde verloren und im Netz kursierte plötzlich das.
Insbesondere bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft haben die gefühlten 80 Millionen Bundestrainer mit den sozialen Netzwerken ein Medium an der Hand, in dem sie ihren Frust und ihren Hass ungehemmt ablassen können. Nach dem Führungstor der Mexikaner im Auftaktspiel machte die rassistische Beschimpfung Bohnenfresser bei Twitter die Runde. Und als die Niederlage der Deutschen perfekt war, richtete sich der Frust bei Facebook vor allem mal wieder gegen Özil und Gündogan.
Danke, Löw. Danke dafür, dass ich bzw. wir mit dem heutigen Spiel zu 1000% bestätigt worden, dass Sie nicht mehr tragbar sind. Was haben Sie in den letzten 3 Wochen gemacht, außer Ihren Edeltürken Özil und Gündogan die Eier zu kraulen?
Das schrieb ein Nutzer auf der Facebook-Seite des DFB. Ein weiteres Beispiel.
Kein Wunder, wenn man einen Frosch spielen lässt. Danke für so viel Inkompetenz. Jemanden in einem Team spielen zu lassen, der so unter öffentlichem Druck und im negativen Fokus steht, das ist eine absolute Schweinerei. Nichts kam vom Frosch, absolut nichts. Und er soll unser Spiel lenken, dass ich nicht lache. Und für ihn einen fitten Reus draußen lassen, absolute Frechheit. Da braucht man sich nicht zu wundern.
Mit dem Frosch ist Özil gemeint. Ex-Nationalspieler Mario Basler hatte über Özil gesagt, er habe gegen Mexiko die Körpersprache eines toten Frosches gezeigt. Bei Özil und Gündogan wirkt außerdem immer noch der Eklat um das Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan nach. Auch darauf beziehen sich die Kommentare.
Lieber DFB inklusive Trainerteam, lasst Özil nicht mehr spielen. Von unserem deutschen Bürger mit falschem Präsident kam nichts. Kein Wunder, dass sich manch andere nicht auf dieses Spiel konzentrieren können.
Oder auch?
Diese Kombo von vaterlandslosen Gesellen, genannt die Mannschaft, hat bei einem Wettstreit der Nationen ohnehin nichts zu suchen.
Aber nicht nur zu nationalistischen Aussagen lassen sich Fans im Netz hinreißen, sondern es geht auch in Richtung Sexismus. Einen regelrechten Shitstorm hat die ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann über sich ergehen lassen müssen. Viele Nutzer werfen ihr unter anderem mangelnde Fachkompetenz vor, allerdings verpackt in Aussagen unterhalb der Gürtellinie.
Ich habe noch nie eine Frau so laut "Boah, ist der kurz" schreien hören wie Claudia Neumann.
Oder auch
"Zu wenig Wasser in der Rutsche". Das kennt Claudia Neumann sonst nur aus dem eigenen Schlafzimmer.
Das ZDF, Kommentatorenkollegen und auch viele Nutzer in den sozialen Netzwerken sind Claudia Neumann allerdings beigesprungen und sie haben sie explizit für ihre guten Leistungen gelobt. Stichwort gute Leistung, darüber streiten sich die User auch beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden. Zur Halbzeit steht es 0:1 und prompt steht auf der Facebook-Seite des DFB süffisant:
Özil spielt nicht und trotzdem 1:0 hinten? Wer ist jetzt schuld?
Ein weiterer Kommentar aber lautet:
Kroos spielt den Fehlpass, weil der dringend Urlaub braucht. 0:1 für Schweden. Keine Mannschaft, keine Einheit, alles Individualisten. Die Mannschaft war vor der WM schon zum Scheitern verurteilt wegen der beiden Affen. Da muss dringend ein Umbruch stattfinden, sonst wird das nie wieder was. Echt zum Fremdschämen.
Nach dem Spiel überwiegen dann eher die Freude und die Euphorie. Der Fehlpass von Kroos, der zum 0:1 führte, scheint völlig vergessen. Trotzdem tauchen auch weiterhin Kommentare auf, die sich gegen Özil und Gündogan richten, aber auch generell gegen das vermeintlich schlechte Auftreten der deutschen Mannschaft. Aber es gibt natürlich auch Stimmen, die dagegenhalten.
Ich hoffe, dass alle, die jetzt so krass schlechte Stimmung verbreiten und nicht hinter der Mannschaft stehen, auch das jubeln lassen, wenn Deutschland doch das Achtelfinale schafft. Gibt einen Begriff dafür. Erfolgfans, wie arm ihr alle kommentiert, ist echt traurig.
Da brauchen wir jetzt mal Erklärungshilfe von Thilo Danielsmeier vom Fanprojekt Dortmund. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Danielsmeier, wenn Sie das hören, ist die Identifikation der Fans mit der Nationalmannschaft nur im Erfolgsfall garantiert? Ist es das, was diese Gereiztheit, diesen Hass, diese Hysterie auch erklärt?
Das würde ich nicht unterstreichen, aber wir tun uns nur mit dem Deutschlandbegriff und dem Patriotismus aus unserer Geschichte heraus natürlich etwas schwer. Und bei unseren Fußballvereinen, die ich in der Bundesliga erlebe, fällt uns das natürlich viel leichter. Da geht es nach dem Motto so, meine Stadt, mein Verein, das gehört zusammen. Da halten ganze Städte und Regionen stehen hundertprozentig hinter ihrem Team. Das, wie gesagt, fällt uns bei der Nationalmannschaft etwas schwer. Da gibt es oft so einen schmalen Grat auch zwischen Patriotismus und Nationalismus. Und hier gerade bei der Fußball-WM, ob das jetzt 2006 war oder 2010, 2014 in Brasilien, hat sich bei uns so ein echter Partypatriotismus entwickelt, der gerade bei Weltmeisterschaften entsteht. Und das ist natürlich absolut okay, wird von vielen auch gewünscht. Und viele, die sich sonst gar nicht so für Fußball interessieren, genießen diesen Turnierwirbel um sich herum. Und wenn eine deutsche Mannschaft dann auch noch erfolgreich ist, dann will man natürlich auch dabei sein.
Aber wenn die Nationalmannschaft verliert, im Rahmen dieses Partypatriotismus, dann zerfällt ja das beschworene Wir sofort, weil die Jungs ja siegen müssen für uns alle, die wir im Alltag Niederlagen ertragen müssen?
Ja, aber ich glaube, das trifft nicht für den Großteil der Fußballfans zu. Und da müssen wir sehr wachsam sein, damit unsere Begeisterung für den Fußball und die Nationalmannschaft, die auch da ist, keine Bühne für Rassismus und Nationalismus wird. Und da ist natürlich gerade so ein Weltereignis wie die Fußball-WM geeignet. Da bietet die Anonymität im Netz natürlich diesem Rassismus, dem Hass und, ich habe es jetzt gerade Fußballnationalismus mal gesagt, eine ganz, ganz große Bühne. Und das erleben wir im Moment.
Ist das,
und da sollten wir genau hinschauen.
Ist das so ein Hass, der in Fangruppen noch ein bisschen gezügelt wird?
Ja, also auf den Bundesliga-Tribünen können wir den eigentlich so gar nicht mehr finden. Mhm. Da gibt es ein großes zivilgesellschaftliches Engagement gegen diese Tendenzen. Es gibt Faninitiativen, es gibt die breite Meinung der Stadionbesucher, dass Rassismus und rechte Tendenzen im Stadion nichts mehr zu suchen haben. Das ist echt Mainstream geworden. Das ist nicht nur bei Borussia Dortmund, bei uns in Dortmund so, das ist auch bei der Frankfurter Eintracht so. Da traut auch bei uns auf der Südtribüne traut sich kein Mensch mehr, rassistische Gesänge anzustimmen. Da würde sofort gehandelt. Und der würde aus dem Stadion fliegen. Und da würden die Fans versorgen. Aber die Anonymität, gerade im Netz, sorgt natürlich dafür. Die Leute sind natürlich da, die rassistische Meinung haben. Und ja, die zeigen sich jetzt halt ganz deutlich. Man sieht das ja auch gerade jetzt, was in Schweden passiert ist. Ein Land, das ja für besonders für Weltoffenheit und steht. Und da wird ein Spieler rassistisch ganz stark beleidigt. Das ist also kein deutsches Phänomen.
Nee, aber da haben auch zwei DFB-Funktionäre die Schweden beleidigt mit provozierenden Gesten des Triumphes nach dem Sieg der Deutschen über die Schweden. Wie kommentieren Sie das? Kann mal passieren oder geht gar nicht?
Ja, ich sag mal beides. Geht gar nicht, kann aber auch mal passieren. Weil, ich meine, ich habe das Spiel auch mit circa 200 Leuten geguckt, die nach dem 1-0 nach dem Siegtor total ihre Fassung verloren haben. Und Fußball ist nun mal hochemotional und die sind auch alle durchgedreht. Und das ist auch bei Funktionären sicherlich nicht auszuschließen. Das ist menschlich, ist aber natürlich auf keinen Fall gut zu heißen und darf auch nicht passieren. Das soll keine Entschuldigung sein. Mhm. Aber ich denke, die entsprechenden Funktionäre sind ja auch abgestraft worden und sollten beim nächsten Spiel dann nicht mehr auf der Bank sitzen. Das ist absolut richtig. Aber es ist nun mal im Fußball. Wir wollen alle die großen Emotionen und wir wollen halt nicht nur weichgespülte Anzugsträger, die sich wie Gentlemans benehmen, ohne das entschuldigen zu wollen. Wir werden mit Jürgen Klopp auch einen in Dortmund einen hochemotionalen Trainer, der auch in manches Fettnäpfchen getreten ist, aber die Leute haben ihn deshalb geliebt. Ich möchte das nicht entschuldigen, aber die entsprechenden Personen haben sich entschuldigt, sind bestraft worden und ich denke, damit sollte man es auch belassen.
Aber die Angelegenheiten rund um dieses Spiel Deutschland gegen Schweden sind nicht erledigt. Unter anderem deswegen machen wir die Sendung, weil Toni Kroos sagte, in der in letzter Minute gewonnenen Nachspielzeit oder Verlängerung der normalen Spielzeit, womöglich hätten sich viele Leute gefreut, wenn die Mannschaft ausgeschieden wäre. Er schloss da die Mannschaft ausdrücklich aus. Also, wen hat er dann gemeint? Wer hätte sich gefreut?
Da kann ich Ihnen nicht zustimmen. Er hat das, ich weiß nicht, aus welcher Lage er das gemacht hat. Die Spieler stehen unter wahnsinnigem Druck. Und da glaube ich nicht, dass viele deutsche Fußballfans sich gefreut hätten, wenn die deutsche Mannschaft ausgeschieden wäre. Also ich glaube, ich spreche hier aus dem Ruhrgebiet, da sind große Vereine hier und ich treffe viele Leute. Das kann ich so nicht nachvollziehen.
Gibt's denn bei Ihnen Debatten nach dem Spiel? Was erwarten wir jetzt? Noch ist die Vorrunde nicht vorbei. Morgen spielt Deutschland gegen Südkorea. Worauf müssen wir uns da einstellen? Auch an Hass, wenn die deutsche Mannschaft nicht weiterkommt?
Ja, erstmal fiebern die Fans dem Spiel entgegen. Man ist auch skeptisch, weil die Deutschen ja auch noch nicht so überragend gespielt haben. Es gibt auch viele Fans, die damit rechnen, dass wir morgen ausscheiden können. Das ist sicherlich nicht negativ, sondern ist einfach realistisch. Aber es gibt auch viele Leute natürlich, die darauf warten und dann ihrem Hass Ausdruck verleihen gegen Minderheiten. Wie gesagt, gerade so ein Ereignis. Und es ist nun mal so, dass der Fußball immer in der Gesellschaft immer wichtiger wird und immer mehr im Fokus spielt. Und er spielt auch gesellschaftlich eine immer größere Rolle, viel mehr als ihm eigentlich zustehen würde. Und deshalb macht auch die Politik vor dem Fußball nicht Halt. Da muss sich der Fußball in Zukunft noch stärker mit auseinandersetzen. Wir werden auch damit leben müssen bei großen Ereignissen, dass es immer wieder Menschen geben wird, die zu Hasstiraden ansetzen, die Rassisten sind. Aber wir sehen es jetzt auch in Schweden zum Beispiel, wie dieser Shitstorm auch positive Sachen hervorgebracht hat. Die Mannschaft hat sich extrem hinter ihren Spieler gestellt. Es hat unglaubliche Diskussionen um den Spieler Durmas gegeben. Es haben sich unglaublich viele Leute geäußert, die hinter ihm stehen auch. Und da gibt es auch ganz großes zivilgesellschaftliches Engagement. Aber wir werden auch damit leben müssen, dass bei solchen großen Veranstaltungen, dass der Fußball instrumentalisiert wird. Das wird nicht ausbleiben.
Thilo Danielsmeier vom Fanprojekt Dortmund. Besten Dank. Sie hören HR2 der Tag Fußball aus den Fugen. Ist das nicht längst für jeden Spieler Realität auf dem Platz? Die Angst vor der Niederlage wiegt schwer in Köpfen und Füßen. Es geht ja nicht nur um die Ehre, sondern um das Wohlgefühl der Fans zu Hause, um die gewaltigen Summen, die im Spiel sind, um die weitere Karriere im Weltfußball. Der Druck, den die Spieler spüren, der ist offenbar kaum aushaltbar. Und deshalb sagen heute alte Recken wie der frühere Nationaltorwart Sepp Maier, gut, dass ich nicht mehr dabei sein muss.
Wenn du ein super Torhüter sein willst, dann musst du verrückt sein. Jeder Torhüter hat ein bisschen eine Schlagseite. Bei uns war es eigentlich, wir sollen sagen, wir Spieler waren nicht so im Fokus gestanden wie jetzt die Spieler. Und da ist es natürlich leichter zu leben. Also ich möchte in der jetzigen Zeit nicht mehr spielen, weil wenn ich da zurückdenke, was wir alles gemacht haben in der aktiven Zeit, also nichts Böses, nur lauter lustige Sachen. Ich habe immer einen Blödsinn gemacht, dass die Trainer sogar zu mir gesagt haben, du Sepp, hör jetzt mal auf mit dem Schwachsinn, konzentriere dich aufs Spiel. Und das habe ich eigentlich gebraucht, um mich abzulenken vom Spiel.
Was der frühere Nationaltorwart Sepp Maier da eben sagte in dieser ARD-Doku über Deutschlands große Torhüter, das ist eine rote Karte für die heutige Fußballwelt. Die ist übrigens nicht nur in Deutschland brutal und politisch unschuldig. Wie Politik in den Fußball hineinspielt, das zeigt die Äußerung des serbischen Nationaltrainers, der den deutschen Schiedsrichter vors UN-Kriegsverbrechertribunal stellen möchte. Er setzte eine Fehlentscheidung des Deutschen mit Menschenrechtsverletzungen gleich. Und Spieler der Schweizer Nationalmannschaft mit kosovarischen Wurzeln, die formten mit ihren Händen auf dem Platz den Doppeladler, mit dem sich das Kosovo identifiziert, ein Land, dessen Unabhängigkeit Serbien nicht anerkennt. Da tobt die Fortsetzung der Balkankriege aus dem vergangenen Jahrhundert und die FIFA verhängte prompt Geldstrafen. Aus Zürich, Dietrich Karl Meurer.
Letzten Freitag bei der Partie Serbien-Schweiz. Die beiden ehemaligen Bundesliga-Profis Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri ließen die Schweizer Fans jubeln. Xhaka! Yeah! Für Empörung sorgten die beiden dagegen bei ihren serbischen Gegnern und deren Fans. Denn die beiden Schweizer Nationalspieler mit kosovo-albanischen Wurzeln formten mit den Händen den Doppeladler, das albanische Wappentier.
Oh, dann diese Gäste, wie bescheuert ist denn das?
Und auch ihr macht den Adler!
Im Freudentaumel zeigte auch der Schweizer Kapitän Stefan Lichtsteiner den Doppeladler. Diese Geste, die auf serbischer Seite als politische Provokation aufgefasst wurde, sorgte vor allem im Netz für hitzige Diskussionen. Politik habe auf dem Spielfeld nichts zu suchen, meinten die einen. Andere verwiesen dagegen auf die Schmährufe nationalistisch gesinnter Serbenfans im Stadion. Dass Granit Xhaka den Doppeladler gezeigt habe, erkläre sich auch damit, dass dessen Vater mehrere Jahre in Jugoslawien aus politischen Gründen inhaftiert war. Selbst Sportfunktionäre wie Ex-Nationalspieler Claudio Sulzer zeigten Verständnis für die Geste.
Es ist irgendwie eine Affekthandlung, sehr emotional.
Als unfaires Verhalten wertete dagegen Sportkommentator Marcel Reif das Zeigen des Doppeladlers. Im Schweizer Radio SRF sagte er, dass er nichts von der Geste halte.
Die beiden Jungs wussten genau, was sie machen. Die Welt schaut zu, das ist eine Weltmeisterschaft. Das ist eine ungehörige Provokation.
Und wieder einmal wurde gefragt, für welches Land eigentlich die Herzen von Spielern mit ausländischen Wurzeln schlagen. Marcel Reif meint, gerade von Sportlern, die im Fokus der Öffentlichkeit stehen, müsse man eine besondere Sensibilität verlangen können.
Die Deutschen hatten kürzlich die Diskussion da um das Foto von den Spielern Gündoğan und Özil mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Mit solchen Dingen machst du vieles kaputt, was vorher aufgebaut wurde, an Goodwill und wirklich an Integration, an Multikulturellem. Deswegen, das kannst du nicht einfach so durchgehen lassen.
Der Weltfußballverband FIFA ermittelte wegen der Doppeladler-Geste gegen die drei Schweizer Spieler. Sogar von Sperren war zunächst die Rede, aber es gab lediglich relativ milde Geldstrafen wegen Verstoßes gegen die Prinzipien des Fairplay. Die Schweizer Fans sind erleichtert über das Urteil. Auch bei der Nationalmannschaft selbst atmete man auf. Der Vorfall hätte das Team sogar zusammengeschweißt, meinte Nationalspieler Michael Lang.
Wir sind eine Mannschaft und wenn jemand einen Fehler macht in der Mannschaft, dann versuchen wir den auf dem Platz auszubügeln und das Gleiche machen wir auch außerhalb vom Platz. Und darum merkt man schon auch jetzt nochmal, dass die Mannschaft ist heiß auf das letzte Spiel.
Das letzte Gruppenspiel der Schweizer, morgen gegen Costa Rica, kann nun wie geplant stattfinden. Für zusätzliche Freude dürfte die Aktion eines in den USA lebenden Kosovo-Albaners sorgen. Er will im Netz $25.000 sammeln. So hoch ist die von der FIFA verhängte Geldbuße. Und ansonsten heißt es bereits, jetzt bitte fertig, Doppeladler. Schluss mit den Diskussionen.
Die Geldstrafen der FIFA gegen den serbischen Trainer und die beiden Fußballer mit kosovarischen Wurzeln sind vergleichsweise milde. Der serbische Verband wurde wegen Fans, die während des WM-Spiels töte den Albaner, zu einer immerhin größeren Zahlung verurteilt. Auch gegen den argentinischen Verband wurden Strafzahlungen erlassen nach Schmähungen von Fans während des Spiels der Argentinier gegen Kroatien. Wir können das fortsetzen. Dietrich Schulze-Marmeling, Sie sind Fußballhistoriker und haben die Geschichte dieses globalen Sports aufgeschrieben. Ihr Buch ist im Verlag Die Werkstatt erschienen. Guten Abend.
Guten Abend.
Ist Fußball inzwischen doch die Fortsetzung von kriegerischen Konflikten mit dem Ball, eine Art Ersatzschlachtfeld? In diesem Fall, Spiel des Spieles Serbien gegen die Schweiz, in diesem Fall also längst geschlagener Balkankriege?
Also ich denke, der Fußball ist immer instrumentalisiert worden, auch für nationalistische Ambitionen. Es gibt auch keine WM-Vergabe, die nicht irgendwie auch einen politischen Hintergrund hat. Jeder WM-Ausrichter verfolgt auch politische Ziele. Und was wir im Augenblick natürlich da sehen, ist einen ganz scharfen Politisierungsschub, bedingt sicherlich auch durch die politische Großwetterlage, speziell in Europa. Wobei die Geschichte mit Serbien und Schweiz insofern pikant ist, weil die Schweizer Nationalmannschaft besteht ja zu einem nicht unerheblichen Teil aus Migrantenkindern, die in der Schweiz um sie umstritten sind. Stefan Lichtsteiner, der auch diese Geste gemacht hat, hat mal im SVP-Jargon gesagt, Spieler mit Migrationshintergrund können keine Identifikationsfiguren abgeben für den Schweizer Fußball. Also das ist alles ein bisschen absurd. Also diese Spieler, die eben mit diesem kosovarischen Hintergrund, wie gesagt, in der eigenen Nationalmannschaft in einem Land stark umstritten, wie überhaupt die ganzen Kicker, die aus dem Balkan kamen und heute für die Nati da spielen. So, und dann machen sie jetzt ein Spiel gegen Serbien, so eine Geste. Und dann stehen wir Leute wieder in der Schweiz mehr hinter ihnen, weil es ja gegen die Serben ging in dem Moment. Wobei ich auch denke, man muss den kompletten Kontext schon berücksichtigen. Die Spieler sind offensichtlich von den serbischen Fans permanent beleidigt worden, auch rassistisch beleidigt worden. Und da ist sicherlich auch was zwischen den serbischen Spielern und den Schweizer Spielern, speziell zwischen diesen beiden Spielern auf dem Spielfeld gelaufen, verbal.
In dem Bericht unseres Korrespondenten aus der Schweiz fiel auch der Satz, für welches Land schlagen eigentlich die Herzen von Spielern mit Migrationshintergrund? Das ist auch eine Debatte hier. Ist die ein Spiegelbild der politischen Debatte in Deutschland?
Ja, absolut, absolut. Wir haben ja momentan gar nicht so jetzt Kämpfe zwischen Nationen auf dem Fußballfeld, sondern was sich da bei der WM jetzt manifestiert, sind Kämpfe innerhalb von Nationen. Also in Dänemark wird das Mitwirken von vierfarbigen Spielern in Frage gestellt. Eine Politikerin der konservativen Volkspartei bezeichnet diese Spieler öffentlich als Affen. Das Beispiel Schweiz habe ich schon genannt. In Schweden wird ein Spieler in Sprang gestellt, der türkische Wurzeln hat und diesen Freistoß in der letzten Minute gegen Deutschland verursacht hat. In Deutschland haben wir den Fall Özil und Gündogan, wo ich auch ein bisschen anderer Meinung bin als Marcel Reif. Der macht es sich da ein bisschen leicht, weil diese türkische Community und das Mitwirken von Türken im deutschen Fußball hat schon so seine ganz eigene Geschichte. Da muss man auch ein bisschen Verständnis dafür haben. Das war 2014 nicht so. Da waren wir alle stolz darauf, dass diese Mannschaft, diese multikulturelle Mannschaft, den Titel gewann. Der deutsche Fußball wäre auch gar nicht wieder so hochgekommen, wenn er sich nicht geöffnet hätte gegenüber den Migrantenkindern und gegenüber anderen Fußballkulturen. Und jetzt gibt es Teile der Gesellschaft, die gerade dazu hoffen, dass diese Mannschaft scheitert und hat Möglichkeit dank eines Fehlers von Herrn Özil oder von Herrn Gündogan.
Und vor dieser gesellschaftlichen Polarisierung, die ja auf allen Kanälen, in allen Medien, in allen Familien, in Freundschaften, in Beziehungsgeflechten sich abbildet, davor kann die Spieler auch kein Trainer mehr schützen?
Das ist extrem schwierig. Also das ist, ich denke, dass Jogi Löw da einen tollen Job macht, aber das prasselt ja auf die Spieler ein wie sonst was. Man muss bedenken, das sind auch noch alles etwas junge Menschen und ich finde auch immer dieser Anspruch, diese Spieler müssen Vorbild sein, immer sehr hochgegriffen. Diese Spieler stehen in einem, ja, stehen im Fokus der Öffentlichkeit. Das ist ein bisschen viel verlangt von diesen Fußballern, dass sie in jeder Situation ein Vorbild für die Gesellschaft darstellen sollen. Da soll man sich selber erstmal eine eigene Nase packen. Also gerade wenn ich den Fußball nehme, dann sage ich mal, das Vorbildproblem besteht dort auf den Dorfplätzen. Wenn am Samstag junge Kicker kicken und die Eltern, leider mittlerweile auch die Mütter, Hasstiraden auf Schiedsrichter und gegnerische Mannschaften ablassen. Also da haben wir ein Vorbildproblem, aber von den Profis kann ich das nicht in jeder Situation verlangen.
Naja, hier ist es ja auch so, Vorbild sollen immer die anderen sein.
So ist es.
Dietrich Schulze-Marmeling, besten Dank bis hierher. Wir reden gleich weiter und zwar nach diesem Bericht unseres Korrespondenten Jan Palukat aus Polen. Der schildert uns, wie dort Spieler Anfeindungen ausgesetzt sind, weil sie nicht so spielen, wie es das Publikum verlangt.
Frust, Wut und Schadenfreude. Nach der allgemein als blamabel eingestuften Leistung der polnischen Nationalelf macht sich all das vor allem im Internet breit. 0 Punkte, 5 Gegentore. Zumindest bei der Werbung lief es gut, twitterte eine polnische Linken-Politikerin. Eine Anspielung auf die Allgegenwart von Stürmerstar Robert Lewandowski und Trainer Adam Nawałka in Werbeanzeigen. Beide stellten sich in Sochi gemeinsam der Presse. Es war ein schwerer Gang. Der Trainer? Natürlich bin ich mir über den Ernst der Lage im Klaren. Ich bin verantwortlich für das, was geschehen ist, nicht nur während des gestrigen Spiels, sondern während der ganzen WM. Wir hatten große Erwartungen und wir haben die ganze Zeit versucht, das abzukühlen, daran zu erinnern, dass die WM keine Europameisterschaft ist und versucht, Distanz zu gewinnen. Tatsächlich hatte das gute Abschneiden Polens als Gruppenerster in der Qualifikation Appetit auf mehr gemacht. Mancher Kommentator, das Team bereits in den Fußballhimmel geschrieben. Kritische Kommentare, die polnischen Fans übertrieben es mit der Begeisterung und neigten gar zum Größenwahn, wurden nicht nur in den Wind geschlagen. Eine bekannte polnische Schauspielerin, die sich so äußerte, erntete einen Sturm der Empörung und sah sich als Vaterlandsverräterin gebrandmarkt. Mannschaftskapitän Lewandowski räumte indirekt ein, dass sich das Team von alledem wohl selbst zu sehr mitreißen ließ. Manchmal ist es so, dass der Glaube an Fertigkeiten größer ist als die Fertigkeiten selbst. Tatsächlich hatten sich die beiden ersten Gruppengegner Polens, der Senegal und nun Kolumbien, als klar besser präsentiert. War die polnische Elf über weite Strecken durch körperliche Unterlegenheit, schwere Fehler, Ideenlosigkeit aufgefallen. Und zwar anders als die deutsche Mannschaft nun das zweite Spiel in Folge. Auch in den nationalen Medien ist das polnische Fußballaus das allbestimmende Thema. Boulevardblätter titelten mit Begriffen wie unfähig, Schwächlinge, Blamage. Mit versteinerter Miene sah man auch Staatspräsident Andrzej Duda. Ihm wird jetzt ein früherer Internet-Eintrag um die Ohren gehauen. 2013, damals war er noch nicht Präsident, schrieb er: Der Zustand des polnischen Sports, insbesondere des Mannschaftssports, ist eine traurige Abbildung des Zustands des polnischen Staates.
Dietrich Schulze-Marmeling, das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie der Sport aufgeladen wird mit Politik. Aber neu ist das nicht. Gucken wir mal zusammen zurück in die Geschichte dieses Sports, wie gnadenlos auch in der Vergangenheit politische Reaktionen auf Niederlagen sein konnten. 1954, die deutsche Mannschaft wird Weltmeister. Der ungarische Torwart, der arme Mann, kommt nach seiner Heimreise in den Knast. Damals regierten dort die Kommunisten. Was wurde aus dem Torwart danach?
Ja, er ist wieder freigekommen. Also er wurde wegen Spionage und Landesverrat, so hieß es, verhaftet. Grosic war nicht nur ein großartiger Torhüter, sondern auch ein Regimekritiker. Und stand 15 Monate, glaube ich, stand unter polizeilicher Überwachung und wurde dann transferiert zu einem weiter von der Hauptstadt entlegenen, nicht besonders attraktiven Bergarbeiterclub. Das war so die Maßnahme der Regierung, aber auch, dass das Volk hat damals sehr aggressiv reagiert auf diese Niederlage gegen die Deutschen, die auch völlig unerwartet war. Also es kursierten Gerüchte, wie Daimler-Benz habe das Spiel gekauft, die ungarischen Akteure, Puskas und Co. seien alle mit einem Benz ausgerüstet worden, etc. pp. Also sie mussten sich damals auch von so einiges gefallen lassen.
Und noch weiter zurück, 1950, die verlorene Weltmeisterschaft Brasiliens gegen Uruguay. Beide sind auch bei dieser Weltmeisterschaft dabei. Die Strafe für den brasilianischen Torwart war lebenslängliche Verachtung. Der sagte wörtlich, ein Mörder kommt nach 30 Jahren raus und kann dann wieder in die Gesellschaft zurück. Ich hatte lebenslang. Sowas diskutiert die Fußballwelt ja nie, oder? Das schweigt man weg.
Ja, das ist jetzt ja auch Jahre später überhaupt bekannt geworden, das Schicksal von Barbosa. Ich glaube, er hat dann irgendwann mal, um den Fluch zu besiegen, die Torpfosten im Maracana abgesägt und sie für ein Barbecue benutzt. Das ist ganz furchtbar gewesen, hat letztlich auch Konsequenzen auf den brasilianischen Fußball gehabt, weil danach war die Position des Torhüters in Brasilien völlig unpopulär. Da wollte keiner mehr ins Tor reingehen und deswegen hat Brasilien auch lange Zeit ein gewisses Torwartproblem gehabt. Das war einfach die unpopulärste Position überhaupt. Derjenige war der Spielverderber und alles erinnerte sich an Barbosa 1950. Und wenn Sie über diese Geschichten mal nehmen von Grosic und von dem man ja auch die Schuld mitgab an der Niederlage gegen Deutschland und von Barbosa, da können wir ja froh sein, dass Özil und Gündogan keine Torhüter sind. Wer weiß, welchen Druck sie sich dann ausgesetzt sehen würden. Und ich habe nur gedacht, bei dem Spiel jetzt auch Deutschland-Schweden und diesen Shitstorm, den anschließend der schwedische Spieler, der ja türkischstämmiger Abstammung ist, weil sich ja gehen lassen musste wegen dieses Freistoßes, was wäre eigentlich gewesen, wenn auf der anderen Seite das Gündogan passiert wäre? Und dann hätten die Schweden den Siegtreffer möglicherweise geschossen.
Aber trotzdem ist die Frage der Aufladung solcher Spiele. Wir haben gehört eben, wir haben es ja diskutiert, das war schon in den 50er Jahren so. Was hat sich jetzt aber verändert?
Also wir hatten die letzten WMs waren eigentlich, waren fast gar keine Fußballturniere, sondern Fußballfestivals. Da wurde Internationalismus, Völkerfreundschaft und so weiter gefeiert. Da gab es auch Rivalität, auch zum Teil nationalistisch unterlegte Rivalität. Aber wenn wir mal jetzt so an 2006 mal so denken, die WM in unserem Land, da war doch eine ganz andere Stimmung als heute.
Und, ja, mir kommt es vor, als wäre es in einem vergangenen Jahrhundert gewesen.
Ja, das ist wirklich so, das stimmt. Aber gut, das kommt uns in der Politik wahrscheinlich genauso vor. Da haben wir auch nicht gedacht, dass in so kurzer Zeit sich die politische Landschaft dermaßen verändern würde, dass sich auch Stimmung in der Bevölkerung dermaßen verändern würden. Und das schlägt sich jetzt einfach auch im Fußballstadion nieder. Wobei man da noch immer eins sagen muss, was den Fußball anbelangt, dass die Profis sich eigentlich in der Regel, ich nehme jetzt mal diesen Fall jetzt auch da mit den Schweizer Spielern kosovarischen Backgrounds raus, dass die Spieler eigentlich in der Regel zwar Rivalen sind, aber schon sehr internationalistisch denken, weil sie sich auch in internationalen Gemeinschaften bewegen. Auch die Nationalmannschaften sind ja heute nicht mehr rein ethnische Angelegenheiten, sondern fast jede Nationalmannschaft hat Spieler mit Migrationshintergrund. Dass die FIFA und die Verbände auch stark gegen diesen Nationalismus und Rassismus agitieren, auch wenn sie in gewisser Weise natürlich auch durch diese Rivalität wieder profitieren. Aber sie agitieren natürlich auch dagegen, weil sie wissen, dass das mittelfristig geschäftsschädigend ist. Genauso wie es für einen Club geschäftsschädigend irgendwann ist, wenn also die Fans sich permanent rassistisch äußern und deswegen attraktive ausländische Spieler keinen Bock haben, bei diesem Verein anzudocken.
Aber die Öffentlichkeit erwartet ja auch geschliffene Sätze. Müsste nicht von den Spielern. Müsste nicht der DFB ein Stückchen auch politische Schulung machen und den Spielern nicht nur vorgestanzte Satzkarten geben, was sie sagen sollen in Interviews, sondern diesen Leuten, die alle keinen Beruf mehr gelernt haben, sondern nur noch Fußball können, also in der Parallelwelt leben. Ist das nicht eine Aufgabe, auch das DFB in neuen Schulungszentren die Leute ein Stückchen politisch an die Hand zu nehmen?
Ja, das Problem ist, da sehen wir gerade bei Özil und Gündogan, auf der einen Seite wird von den Spielern verlangt, sich bitte auf den Sport nur zu konzentrieren, nur auf den Sport, alles andere lenkt ab. So, und dann wird sie einfach mal politisch und dann wirken sie natürlich, ohne dass ich jetzt die genaue Motivation bei den beiden kenne, dann wirken sie natürlich erstmal absolut hilflos und dann prasselt alles auf sie nieder, weil in dem Moment, wo sie auf ein Feld begeben haben, das nicht das ihr Feld ist, dessen Bespielung sie nicht gelernt haben, da haben sie durchaus recht, aber ich glaube, wir haben noch ein anderes Problem, nämlich es wird ja mal viel jetzt auch im Kontext mit Özil Gündogan von unseren Werten geredet. Ja, was sind unsere Werte? Ich glaube, dass es da gar keinen Konsens mehr in der Gesellschaft darüber existiert. Ich zitiere nur mal einen Tweet, der lautet: Hallo, du Idiot, du hast in der deutschen Nationalmannschaft nicht zu suchen, verpiss dich nach Anatolien, spiel doch bei deinem türkischen Hitler. So einer wie Özil, der nicht nur einem Verbrecher huldigt, sondern auch noch die Nationalhymne nicht mitsingt, weil er die Werte nicht teilt, muss sofort weg. Jetzt raten wir mal, von wem das ist.
Sagen Sie es mir.
Das ist kein AfDler, das ist der Leiter des Deutschen Theaters in München, der diesen Tweet von abgegeben hat. Der ist dann damit entschuldigt, beim Fußball, da würde er eben so ein bisschen herumbolzen, da ging mit ihm schon mal die Sau durch. Das ist aber offensichtlich, ist das mittlerweile gesellschaftlich akzeptabel. Und da frage ich mich doch, ich kann doch mit so einem Menschen, habe ich doch keine gemeinsamen Werte, die ich irgendwie in Deutschland verteidigen muss. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Wir reden immer viel, auch der DFB, von unseren Werten, aber es ist gar nicht klar definiert, was diese Werte sind. Und es gibt auch gar keinen gesellschaftlichen Konsens mehr über diese Werte.
Ja, das zeigt aber auch, dass auch deutschen Intellektuellen das Gift und der Wahnsinn ins Hirn kriechen kann.
Genauso ist es, richtig.
Wenn die deutsche Nationalmannschaft doch bald in dieser WM ausscheidet, mit welchen Reaktionen rechnen Sie in diesem Fall?
Na, es kommt so ein bisschen darauf an, wie das Ausscheiden sich gestaltet. Aber ich glaube, von einer Seite, jetzt nehmen wir mal die AfD, ich habe ja den letzten Tweet auch von Frau Weidel gelesen, mit Bezug auf Özil, wo sie sagt, sieht man mal, AfD funktioniert. Ne? Also sie rühmt sich, dass sie und andere den Özil aus der Nationalmannschaft rausgemobbt haben. Die werden dann sagen, das ist eben das Problem dieser multikulturellen Mannschaften. Der ganze Mist fing doch an mit Özil und Gündogan. Da war die WM eigentlich schon gelaufen und die werden also das in dieser Richtung da interpretieren, versuchen politisch auszubeuten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Allerdings bin ich mir auch ziemlich sicher, dass jemand wie Löw dem widerstehen wird. Aber es ist einfach, die ganze Diskussion wird unangenehmer, weil sie mittlerweile extrem politisch unterlegt ist. Ich denke, dass immer schon Leute gab, die es nicht gut fanden, dass die Deutsch-Türken da mitspielen, dass die Boatengs da mitspielen und sowas. Das ist nicht ihre Nationalmannschaft, so wie sie sich das vorstellen. Die haben in der Vergangenheit geschwiegen. Das ist aber nicht mal der Fall, weil man kann das jetzt laut und deutlich sagen.
Dietrich Schulze-Marmeling, besten Dank für das Gespräch. Und hier ist einer, der offen über den Druck redet, den die Spieler auf dem Platz haben in großen Turnieren. Heute kommentiert er die WM, früher stand er selbst im Tor, Oliver Kahn.
Also immer der Beste sein zu müssen, ist eine gigantische Challenge. Ich glaube, eine größere Herausforderung kann man sich gar nicht stellen, weil es gar nicht geht. Es ist keinesfalls einfacher, mit dem überstilisierten Helden umzugehen, wie jetzt mit negativen Aspekten. Vielleicht ist es noch viel, viel schwieriger, weil es heißt ja immer so schön dann, ja, bleib auf dem Boden und versuch die Realität nicht aus den Augen zu verlieren. Das geht überhaupt gar nicht. Wenn jahrelang so ein Messi oder Ronaldo diese Stilisierung zum super, 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 super Hero. Und das jeden Tag. Und jeden Tag diese Verehrung. Die entwickeln sich weg, sagen wir mal, vom normalen Leben in einer Art und Weise, in der sie vielleicht nie wieder zurück auf Planet Erde kommen. Wenn die Karriere mal beendet ist, boah, dann wird's richtig, richtig schwierig.
Starke Sätze. Sie hören H2 der Tag, Fußball aus den Fugen, wenn das Spiel zum Krieg wird. In Schweden war es auch kurz davor, als der Spieler Jimmy Durmaz nach dem Spiel gegen die deutsche Mannschaft im Netz niedergemetzelt wurde verbal. Man diffamierte ihn als Teufel, als Selbstmordattentäter und beleidigte seine Familie. Aber sein Verband, seine Mitspieler und auch der schwedische Ministerpräsident, die stellten sich geschlossen hinter ihn. Seine Kollegen taten das mit einer ebenso knappen wie völlig unmissverständlichen Ansage.
Fuck Rassismus. Ein öffentlichkeitswirksam inszenierter Auftritt für die zutiefst schockierten Schweden und einer gegen heimliche Hassmailschreiber aus ihren eigenen Reihen. Die schwedische Nationalmannschaft hatte sich demonstrativ hinter dem Mann aufgestellt, der mit seinem Foul im Deutschlandspiel den entscheidenden Kroos-Freistoß und damit die Niederlage in letzter Sekunde verursacht hatte. Jimmy Durmaz. Mittelfeld-Buhmann mit türkischen Wurzeln, der urplötzlich im Zentrum des offenbar nicht mehr völlig unschwedischen Fremdenhasses stand und der sich dagegen wehrte. Ich spiele Fußball in der höchsten Liga. Da gehört Kritik zum Job, aber Kanake oder Selbstmordattentäter genannt zu werden und Drohungen sogar gegen meine Kinder zu bekommen, das ist total inakzeptabel. Andi, 3000 Hassbotschaften bis hin zu Morddrohungen sind gegen Durmaz vor allem in Netzwerken geschrieben worden. Håkan Sjöstrand ist Generalsekretär des schwedischen Fußballverbandes, der schnell reagiert hat. Wir haben natürlich mit Jimmy gesprochen und dann aufgrund des Gesprächs und der konkreten Bedrohungen und rassistischen Äußerungen Anzeige erstattet. Jetzt hat die Polizei sogar eine Sonderermittlungsgruppe im Fall Durmaz eingesetzt und Voruntersuchungen eingeleitet. Zum einen, um vielleicht ein paar der Leute zu schnappen, die aus der Anonymität des Netzes heraus ihrem Hass und Rassismus freien Lauf gelassen hatten, vor allem aber, um dem Schrecken ein schnelles Ende zu machen. Wenn wir erstmal an einem Fall dran sind, zitieren schwedische Zeitungen einen Sprecher der Polizei, dann ist es oft so, dass es keine weiteren Beleidigungen oder Drohungen mehr gibt. Schadensbegrenzung. Aber der Schock sitzt tief bei vielen Menschen im Land. Schweden steht kurz vor Parlamentswahlen, bei denen die rechtspopulistischen und einwanderungskritischen Schwedendemokraten Umfragen zufolge zur zweitstärksten Partei werden könnten. Die Stimmung ist gereizt. Immer mehr Menschen äußern sich offen ausländerfeindlich. Der Fall Durmaz macht diesen Stimmungswandel noch offensichtlicher und er provoziert Gegenreaktionen. Den Hassbotschaften stehen Berichten zufolge inzwischen mehr als doppelt so viele Solidaritätsbekundungen im Netz gegenüber. Und bereits knapp 10.000 Menschen haben sich für eine Demo gegen den Hass am Freitag in Stockholms Innenstadt angemeldet. Veranstalter ist die Organisation Locker Room Talk, die vor allem bei jungen Sportlern für gegenseitigen Respekt wirbt. Mitbegründer Shanga Aziz sagt im schwedischen Rundfunk, worum es ihm bei dieser Demo geht. Wir wollen Jimmy Durmaz unsere Unterstützung zeigen, da er ja auch Botschafter für unsere Organisation ist. In den Medien wird meist nur über die Hasskommentare und die rassistischen Äußerungen berichtet. Deshalb wollen wir die Menschen in Schweden zusammenbringen, um Jimmy auch ein positives Feedback zu geben.
Diesen Bericht hat uns aus Schweden unser Korrespondent Carsten Schmiester geschickt und zugehört hat Klaus Zeiringer, österreichischer Literaturkritiker und Autor des Buches Das Wunde Leder. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Wenn Sie das hören, wie wichtig ist es für einen Fußballer, dass sich Verein und Spieler und auch die Politik klar hinter die Leute stellen und gegen Anfeindungen von außen?
Das ist natürlich äußerst wichtig und ganz klar, dass das geschehen muss. Ich finde aber es ebenso wichtig, dass man sieht, was alles dahinter steckt. Es gibt ja nicht nur einen Einzelfall, es gibt mehrere Einzelfälle und es steckt ja System dahinter. Das heißt, die Fernsehnachrichten zeigen uns, dass die EU auseinanderzubrechen droht, zeigen uns eine zunehmende Entsolidarisierung und gleichzeitig dann Bilder von überbordendem Nationalismus in Fanzonen bei Public Viewing. Das heißt, der Patriotismus, der Chauvinismus nimmt zu und das hat natürlich Emotionen freigesetzt, die auch im Politischen da sind. Wir gegen die anderen. Das wird immer stärker, auch im politischen Populismus. Und es ist allerhöchste Zeit, dass man feststellt, dass Fußball und Sport nicht die völkerverbindende Funktion hat, die oft behauptet wird.
Wenn Sie das alles hören, was wir bis hierher in der Sendung zusammengetragen haben, sind Sie froh, dass Österreich die Quali für die WM nicht geschafft hat?
Naja, ich bin deswegen ein bisschen froh, weil ich ja die WM im Fernsehen boykottiere. Ich habe einen entsprechenden Aufruf mit dem Schriftsteller Ilija Trojanow lanciert. Und wenn Österreich dabei gewesen wäre, hätte ich mir doch ein bisschen schwerer getan, gar kein Spiel anzusehen. Aber der Knackpunkt für Österreich war eher die Europameisterschaft. Und da konnte man schon feststellen, dass für das Publikum, egal ob das nun die richtigen Fans waren oder irgendwelche Leute, die das ausgenützt haben, dass die Bandbreite zwischen himmelhoch jauchzend vor der EM in Österreich oder zu Tode betrübt danach sehr gering ist. Das heißt, die Emotionen führen immer stärker zu bipolaren Reaktionen.
Und als Ihr Land die Fahrt nach Russland verpasste, konnte man dann diese bipolaren Reaktionen auch im Netz verfolgen? Sie boykottieren die WM, aber Sie schauen ja ins Internet?
Man kann, ja, ich schaue ins Internet und ich sehe mir Zeitungen an. Ich lese in der Zeit, wo ich eben nicht Fußball im Fernsehen schaue, Zeitungen, was ja auch nicht schlecht ist. Und die bipolaren Reaktionen, die kann man im Internet bei den Postings immer verfolgen. Das kommt an die Oberfläche, wenn ein Event besonders öffentlichkeitswirksam ist, aber solche Reaktionen gibt es im Internet immer und das liegt geradezu in der Natur der Sache der Postings, dass das sehr bipolar, entweder sehr pro oder contra, das heißt Like oder was weiß ich, wie das bei Facebook heißt, also das wird bipolar alles im Internet zu finden sein.
Sie arbeiten sich ja in Ihrem Buch an den gewaltigen Profiten ab, das Buch heißt Das Wunde Leder, an den Profiten ab, die der Fußball für die FIFA, die Spieler und die Verbände abwirft. Aber es gibt ja jetzt bei dieser WM Spieler, Sie sehen es nicht, aber ich sage es Ihnen, die sind für ihre Öffentlichkeit völlig sakrosankt. Cristiano Ronaldo beispielsweise, der mit der Nummer 7, der ist wegen Steuerhinterziehung vorbestraft inzwischen, muss 18 Millionen Euro Strafe zahlen an den spanischen Fiskus. Aber es gibt in Portugal ganz sicher keinen, der ihn öffentlich kritisiert. Jedenfalls hat man das noch nie gehört. Und da können Sie jetzt noch 10 Bücher über Korruption, Steuerhinterziehung und Kommerz im Fußball schreiben. Diese Identifikation mit dem Star, die wird sich nicht ändern. Man sieht es bei dieser WM wieder. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Der erste Schluss ist ziemlich einfach, das heißt, und das ist so alt wie unsere Gesellschaften, Gesellschaften brauchen Helden. Wenn wir entsprechende Medien haben, dann sehen die Helden so aus, wie eben unsere Medien sie machen. Das heißt, das ist verbunden mit Kult, das ist verbunden mit Ritual. Einen Kult, ein Ritual, eine Sucht gibt man ungern auf und oder kann sie auch gar nicht aufgeben. Die Helden können machen, was sie wollen, abseits des Platzes. Demgegenüber steht seit dem 18. Jahrhundert die Aufklärung. Das heißt, wir müssen aufklären, wir müssen versuchen zu erzählen, wie dieses System funktioniert, wie mafiös die FIFA ist, wie wenig sich um die Allgemeinheit diese Helden scheren, dass sie nicht mal Steuern zahlen. Das betrifft ja auch viele andere Fußballer, viele Manager, viele Trainer. Also das ist ein total ungerechtes System in der heutigen Welt, das noch dazu behauptet, auf Gemeinnützigkeit zu basieren. Und deswegen boykottieren wir auch. Und wenn viele Menschen verstehen würden, was da dahinter sich abspielt und tatsächlich weniger fernsehen würden, würde sich die Spirale möglicherweise wieder nach unten drehen können.
Ja, aber dieser Partypatriotismus, von dem vorhin der Fanbeauftragte aus Dortmund sprach, der will ja auch immer gefüttert werden. Lassen Sie uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Inzwischen wird jenseits von Fußball-Weltmeisterschaften schon an der Zukunft einer Weltliga gearbeitet oder gedacht. Mit Vereinen auch aus China, den USA und Brasilien. Das wäre, unken manche, dann wohl das Ende auch der Bundesliga und vielleicht auch das Ende jeder Identifikation mit Vereinen und Mannschaften. Kein Hass mehr, Liebe aber auch nicht. Zuschauer ohne Gefühle, ist das die Zukunft?
Das ist leicht möglich. Davor warnen viele, mitunter sogar der Chef von Adidas, der meinte, Übersättigung könne einmal dann die Fans nicht mehr ins Stadion treiben oder nicht mehr vor den Fernseher. Wir haben eine politische Zukunft, die wir gerade im politischen Populismus sehen. Und es gibt einen Konnex zwischen dem Populismus und dem Sportbetrieb. Das heißt, es wird auf einfache Nachrichten gebaut, es wird auf Emotionen gebaut. Wir sehen das ja gerade in Deutschland mit der CSU oder in Österreich mit der Regierung, wie die das Land aufschaukeln. schaukeln, wir gegen die anderen. Das lässt sich im Sport gut machen, das wird sich zukünftig auch im Sport machen lassen, denn der Populismus ist noch nicht vorbei. Aber die Weltliga, da wird es Schwierigkeiten geben.
Das, ja, das glaube ich auch.
Infantino erfunden, ja. Das hat Infantino erfunden, weil die FIFA dringend Geld braucht, um ihre Prozesse bezahlen zu können. Ich glaube, dass die Vereine sich dagegen stellen werden, weil sie dann ganz Wesentliches verlieren werden. Und ich glaube, das wird so nicht stattfinden. Allerdings der Fußball und der Sport, die werden weiterhin neoliberal, neofeudal funktionieren. Und das wird den Populisten in unseren Ländern gerade recht sein.
Klaus Zeiringer, besten Dank für das Gespräch.
Spiele ich noch ein sportliches Lied, das heißt das Fußballlied. Das war der Anpfiff. »44 Fußballbeine rasen hin und rasen her, denn das Spielfeld ist begrenzt und das macht's besonders schwer.« Manchmal bleiben sie auch stehen oder treten nach dem Ball. Das kann jeder selbst bestimmen, das ändert sich von Fall zu Fall. Einer ist meist schwarz gekleidet, hat ein Ding, auf dem er pfeift, und die Spieler sind beleidigt, wenn er in die Tasche greift. Denn da drin, da hat er Karten, rot und gelb, recht gut gemischt, und die zeigt er dann dem Spieler, der nach seinem Gegner drischt. Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint. Applaus 70.000 auf den Rängen spielen in Gedanken mit. Mancher ist so begeistert und gibt dem Vordermann einen Tritt. Jedes Spiel wird bar bezahlt, auf Pfennig und auf Heller. Und legt man ein paar Scheine drauf, dann laufen sie schon schneller, ja. Ja. Gut, Mai, du spielst nicht mit. Jedes Spiel hat auch ein Ende, denn die Spieler werden matt. Morgen steht's dann in der Zeitung, wer das Match gewonnen hat. Und am Ende der Meisterschaft weiß man, wer am meisten schafft. Wer der Meister ist der Welt, der kriegt auch das meiste Geld. Für Geld, da kann man vieles kaufen, auch Leute, die dem Ball nachlaufen.
Fred Fesel, Fußballkabarett aus dem Jahr 1976, 2 Jahre nachdem Deutschland Weltmeister wurde. Damals stand Sepp Maier im Tor, der hier vorhin sagte, wie froh er ist, nicht mehr Profifußballer zu sein. Und morgen geht's weiter gegen Südkorea. Das letzte Spiel in der Vorrunde. Anpfiff ist um 16 Uhr. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.